Die achte Nacht. Als ich wieder aufs Dach kam und Nelio sah, war er schon tot. Wie erstarrt blieb ich stehen, und etwas Hartes umklammerte mein Herz. Dann erkannte ich, dass ich mich getäuscht hatte. Er war nicht tot, er lebte noch. Oder wenn er einen Augenblick lang tot gewesen war, so kehrte er ins Leben zurück, als ich ihn rief. Ich hatte seinen Namen geflüstert, Nelio. Und plötzlich machte er eine ganz leichte, aber merkliche Bewegung auf der Matratze. Ich kniete mich neben ihn hin, brachte mein Gesicht dicht an seinen Mund und spürte, dass er noch atmete. Ich schüttelte seinen Körper, der schon weit entfernt schien. Endlich kehrte er, obschon widerstrebend, ins Leben zurück und schlug die Augen auf. Er war sehr müde und wirkte außerdem verloren und verwirrt. Ich bin nicht einmal sicher, ob er mich erkannte. Es dauerte lange, bis er sich scheinbar wieder zurechtfand. Ich gab ihm Wasser und Frau Movolenes Kräutersud zu trinken. »Ich habe geträumt, dass ich starb«, sagte er. »Als ich wieder zur Oberfläche aufsteigen wollte, hielt mich jemand an den Beinen fest. Dann schaffte ich es, mich freizustrampeln. Aber das tat ich nur, weil ich meine Geschichte noch nicht zu Ende erzählt habe.« Anschließend wechselte ich seinen Verband. Der ganze Brustkorb war jetzt entzündet. Der Gestank war kaum zu ertragen. Ich dachte, es hat alles nichts genützt. Das Gift der Kugeln hat sich unaufhaltsam in seinem Körper ausgebreitet. Seine Widerstandskraft ist gebrochen. Er sah zu dem klaren Nachthimmel empor, an dem die Sterne funkelten. Nelio hatte angenommen, Deolinda sei gekommen, um zu bleiben. Aber er hatte sich getäuscht. Da er nachts in seinem Standbild schlief, hatte er zunächst nicht wahrgenommen, was sich anbahnte. Erst als Mandioka eines Tages ankam und sich neben ihn in den Schatten des Baums setzte, begriff er, dass etwas nicht stimmte. »Was willst du?« sagte er, nachdem eine angemessene Zeit des Schweigens verstrichen war. »Es geht um Nascimento«, sagte Mandioka schließlich. Nelio kam es vor, als befinde sich Mandioka in einem Ringkampf mit den Worten. »Was ist mit Nascimento?« Wieder entstand eine Pause. Eine Eidechse flitzte zwischen seinen Füßen durch und verschwand in einer Ritze zwischen den Pflastersteinen. »Was ist mit Nascimento?« wiederholte er. »Nascimento will Xogo-Xogo mit der Xidiana machen«, sagte Mandioka. »Aber ich glaube, die Xidiana will nicht.« Nelio bedachte eine Weile, was er gehört hatte, bevor er die nächste Frage stellte. »Hat er das gesagt?« »Er hat es schon probiert.« »Was ist dabei geschehen?« »Die Xidiana wollte nicht.« »Wann war das?« »Heute Nacht.« »Was ist passiert?« »Nascimento dachte, alle schlafen. Aber ich war wach. Nascimento hat der Xidiana die Decke weggezogen.« »Sie heißt Deolinda. Nascimento hat Deolindas Decke weggezogen.« »Was passierte dann?« Er schob ihren Rock hoch, um zu sehen, wie sie darunter aussieht. »Hat er es gesehen? Hatte Deolinda nichts unter dem Rock an?« »Ich weiß nicht. Deolinda ist wach geworden. Und dann?« »Sie ist wütend geworden und hat sich wieder schlafen gelegt.« »Was hat Nascimento gesagt?« »Er sagte, in der nächsten Nacht würden sie Xogo Xogo machen, egal ob sie wollte oder nicht. Sonst würde Nascimento sie schlagen.« »Und die nächste Nacht ist die Nacht, die jetzt kommt.« Mandioka nickte. Das lange Gespräch hatte an seinen Kräften gezehrt. »Wenn Deolinda nicht Xogo Xogo mit Nascimento machen will, schafft sie es auch, es zu verhindern. Sie hat ihn schon mal zu Boden geworfen.« »Nichts wird passieren«, sagte er. »Wir müssen nicht weiter über diese Sache reden.« Aber in dieser Nacht, als Nelio im Bauch des Pferdes schlief, erwachte er plötzlich aus unruhigen Träumen. Er hatte Diolindas Gesicht vor sich gesehen. Es war von Angst oder Zorn verzerrt. Und sie hatte zu ihm gesprochen, ohne dass er verstand, was sie sagte. Von schlimmen Ahnungen erfüllt, zog er seine Hose an und kroch durch die Luke. Dann rannte er so schnell er konnte durch die Stadt. Doch als er bei der Treppe ankam, wo das Rudel verknäuelt zwischen Tappkartons und Decken lag, war Diolinda verschwunden. Mandioca war wach. »Wo ist Diolinda?« fragte er mit leiser Stimme, um die anderen nicht zu wecken. »Sie ist weg«, sagte Mandioca. »Ich habe von ihr geträumt. Was ist passiert?« »Nascimento hat mit ihr Xogo-Xogo gemacht, gegen ihren Willen.« Nelio merkte, dass eine große Wut in ihm aufstieg. »Wo ist Nascimento?« »Er schläft in seiner Kiste.« Nelio trat mit dem Fuß nach dem Pappkarton, in dem Nascimento die Nächte in ständigem Kampf mit seinen Monstern verbrachte. Er hob den Deckel und befahl Nascimento, herauszukommen. Unterdessen waren auch die anderen aufgewacht. Als Nascimento aus dem Karton kroch, sah Nelio sofort, dass sein Gesicht zerkratzt war. Das machte ihn so wütend, dass er um ein Haar die Beherrschung verloren hätte. Er packte Nascimento am Hemdkragen und zerrte ihn aus der Kiste. Die anderen saßen reglos um sie herum. So wütend hatten sie Nelio noch nie erlebt. »Wo ist Diolinda?« fragte Nelio mit bebender Stimme. »Ich weiß nicht«, sagte Nascimento. »Ich habe geschlafen.« »Aber vorher hast du mit ihr Xogo-Xogo gemacht«, schrie Nelio. »Und sie wollte nicht. Ich war nicht da. Aber sie kam im Traum zu mir und hat erzählt, was passiert ist.« »Sie hat es gewollt«, sagte Nascimento. »Wieso hat sie dann dein Gesicht zerkratzt? Du lügst, Nascimento.« Nelio ließ ihn los und riss stattdessen den anderen die Decken weg, die sich vor seinem Zorn duckten. »Heute Nacht soll keiner mehr schlafen«, schrie er. »Ab mit euch und sucht nach ihr. Kommt nicht wieder, ehe ihr sie gefunden habt. Sie ist eine von uns. Nascimento hat ihr etwas sehr Schlimmes angetan. Hat jemand gesehen, in welche Richtung sie verschwunden ist?« Pecado deutete zum Hafen hinunter. »Ab mit euch«, schrie Nelio, »sucht nach ihr. Aber du nicht, Nascimento. Du bleibst hier und bewachst die Decken. Setz dich in deine Kiste und komm nicht heraus, ohne mich zu fragen. Ab mit euch. Kommt nicht ohne sie zurück.« Die ganze Nacht suchten sie nach Diolinda. Auch am nächsten Tag suchten sie nach ihr. Aber sie war weg. Sie fragten andere Jungen, die auf der Straße lebten, ob sie sie gesehen hätten. Aber sie war spurlos verschwunden. Nach 4 Tagen sah Nelio ein, dass es zwecklos war. Die Unruhe im Rudel war groß, und er beschloss, die Suche abzubrechen. Nascimento war die ganze Zeit in seiner Kiste hinter der Tankstelle eingesperrt, wie in einem Gefängnis. Nelio hatte sich den Kopf zerbrochen, wie er ihn für seinen Übergriff strafen sollte, aber vergebens, ihm fiel nichts ein. Schließlich gab er auf. Er rief sie zusammen und sagte, sie sollten nicht weiter nach Diolinda suchen. »Sie ist davongelaufen und kommt bestimmt nicht zurück. Wir wissen nicht, wo sie ist. Wenn man nicht weiß, wo man noch suchen soll, muss man aufhören. Sie ist davongelaufen, weil Nascimento ihr etwas angetan hat, was er nicht hätte tun sollen. Eigentlich sollten wir ihn mehrere Wochen lang jeden Tag schlagen und ihn ein ganzes Jahr in seiner Kiste eingesperrt lassen. Aber ich glaube, eigentlich war es nicht Nascimento, der das getan hat, was Diolinda vertrieben hat. Ich glaube, das haben die Monster in Nascimentos Kopf getan. Deshalb werden wir ihn nicht schlagen. Er muss auch nicht in seiner Kiste sitzen. Aber was passiert ist, war nicht gut.« Nelio verstummte und sah sich um. Er überlegte, ob sie verstanden hätten, was er ihnen sagen wollte. Der Einzige, der zufrieden wirkte, war Nascimento. Nelio dachte, das nächste Mal, wenn jemand auf Nascimento losging, würde er nicht eingreifen. Auch wenn Nascimento Monster im Kopf hatte, konnte man nicht alles auf sie schieben. Diolinda blieb verschwunden. Heftige Stürme fegten durch die Stadt. 11 Tage und Nächte lang regnete es ununterbrochen. und die schlecht gebauten Häuser, die sich an den Hängen oberhalb der Flussmündung drängten, wurden weggeschwemmt. Ganz dicht am Ufer zerrten und rissen Haie an den toten Menschen. Niemand hatte je etwas dergleichen erlebt, nicht einmal die Menschen, die so alt waren, dass es zweifelhaft war, ob sie eigentlich noch lebten. Diese Zeit war ein Vorbote. Die Banditen waren jetzt so nah an die Stadt herangekommen, dass sie mitunter in die Vororte eindrangen, Brände legten und mordeten. In dieser Zeit war es das Rudel, das ihn am Leben erhielt. In der täglichen, gemeinsamen Mühsal des Überlebens fand er Momente, in denen die Gedanken aufhörten, ihn zu jagen. Immerzu hatte er jedoch eine Vorahnung, als ginge etwas dem Ende entgegen. Jeden Morgen wurde er mit dem Gefühl wach, es würde etwas passieren, wovor er sich schon jetzt fürchten sollte. Die Stürme zogen ab, es hörte auf zu regnen und die schlammigen Straßen trockneten nach und nach. Es wurde wieder sehr heiß. Jeden Tag suchten sie aufs Neue die schattigen Plätze auf und hielten dort ihre Siesta. Bei dieser Gelegenheit bemerkte Nelio, dass mit Alfredo Bomba etwas nicht stimmte. Wenn die Siesta vorbei war, wollte er immer nur weiterschlafen. Nelio fragte, ob ihm etwas fehle. Da klagte er darüber, dass er ständig so müde sei, als würde ihm der Schlaf alle Kräfte rauben. »Tut dir etwas weh?« fragte Nelio. »Nicht sehr«, antwortete Alfredo Bomba. »Wo?« Alfredo deutete auf die eine Seite seines Bauches. »Bauchweh«, sagte Nelio ermunternd, »das geht vorbei.« Alfredo Bomba nickte. »Es tut nur ein bisschen weh.« Ein paar Tage später wurde Nelio klar, dass Alfredo Bomba noch etwas anderes hatte als Bauchweh. Er bekam Fieber, wollte nichts essen und war sehr bleich. »Wir müssen einen Handwagen besorgen«, sagte Nelio zu den anderen. »Oder eine Schubkarre. Alfredo Bomba ist krank. Wir müssen ihn ins Krankenhaus bringen.« »Wir können am Markt einen Xuvashita Duma ausleihen«, sagte Picardo. »Aber Sie verlangen natürlich Geld dafür.« »Sie werden Geld bekommen«, sagte Nelio. »Gebt mir alles Geld, was ihr habt.« Ein Haufen von zerknitterten Tausendern sammelte sich zu seinen Füßen. »Das muss reichen«, entschied Nelio. »Mandioca und Picardo holen den Karren, aber haltet euch nicht auf und schwatzt nicht mit allen, die ihr kennt.« Sie zogen Alfredo Bomba in einer Lumpenprozession zum Krankenhaus. Dort angekommen, trugen sie Alfredo in die Ambulanz, wo sich die kranken und verletzten Menschen drängten. »Du bleibst am besten draußen und bewachst den Karren«, sagte Nelio zu Nascimento. »Sonst wird er bestimmt geklaut.« »Hier stinkt es«, sagte Nascimento. »Kranke Menschen riechen nicht gut«, erwiderte Nelio. »Geh jetzt und schlaf ja nicht ein.« Alfredo Bomba saß bleich und gequält in einer Ecke auf dem Boden. Eine ärgerliche Krankenschwester kam an und fragte, was ihm fehle. »Er ist krank«, sagte Nelio. »Sie müssen uns sagen, was ihm fehlt.« Es dauerte viele Stunden, bis sich wieder jemand für Alfredo Bomba interessierte. Nelio hatte Picardo zur Unterstützung dabehalten und die anderen losgeschickt, damit sie etwas zu essen auftrieben. Es war bereits Abend, als zwei Pfleger mit einer Bahre ankamen und Alfredo Bomba hinaufhoben. Sie schoben die Bahre in einen Untersuchungsraum, der schon überfüllt war mit jammernden, stöhnenden Menschen. Der Geruch von Schweiß und Schmutz war beißend. Nelio schnippte eine Kakerlake weg, die mit ihren Fühlern über Alfredo Bombas schweißnasses Gesicht tastete. Ein Arzt, der groß und dick war, betrat den Raum. Er blieb an der Bahre stehen und musterte Alfredo. »Hast du Bauchschmerzen?« fragte er barsch. »Er ist sehr krank«, erwiderte Nelio. Der Arzt murmelte etwas Unverständliches, streifte dann Alfredo Bombas schmutziges Hemd hoch und fing an, auf seinem Bauch herumzudrücken. »Er kann hier bleiben«, sagte er dann. Seine Stimme klang jetzt längst nicht mehr so barsch. »Was fehlt ihm?«, fragte Nelio. »Genau das wollen wir herausfinden«, antwortete der Arzt. »Vielleicht hat er Bauchwürmer«, schlug Nelio vor. »Das hat er bestimmt«, erwiderte der Arzt. »Aber das hier ist etwas anderes.« In dieser Nacht schlief Alfredo Bomba in einem Krankenbett, das er mit einem anderen Patienten teilte. Nelio hatte die anderen mit dem Handwagen weggeschickt und lag selber auf dem Boden unter Alfredo Bombas Bett. Am nächsten Tag wurden bei Alfredo Bomba Blutproben entnommen. Sein einer Arm war so dünn, dass man kaum eine Stelle zum Einstechen der Nadeln fand. Tags darauf entnahm man weitere Proben. Dann passierte nichts. Nachdem 3 Tage vergangen waren, glaubte Nelio allmählich, die Ärzte hätten Alfredo Bomba vergessen. Aber am nächsten Morgen kam eine Krankenschwester und holte Nelio. Er folgte ihr durch Korridore, in denen sie kaum vorwärts kamen, weil überall kranke Menschen auf dem Boden lagen. Sie wies ihn in einen Raum, wo eine Pappscheibe vor ein kaputtes Fenster genagelt war. Hinter einem Schreibtisch saß der dicke Arzt. »Hat dieser Junge keine Eltern?«, fragte er, und Nelio merkte, dass er sehr müde klang. »Er hat nur mich«, erwiderte Nelio. »Er lebt auf der Straße.« Der Arzt nickte bedächtig. »Dann bist du es, mit dem ich reden muss«, sagte er, streckte ihm seine Hand hin und sagte, er heiße Anselmo. »Alfredo Bomba ist sehr krank«, sagte Anselmo. »Er wird bald sterben.« »Das will ich nicht«, sagte Nelio. »Ich kann Geld für jede Medizin beschaffen, die nötig ist.« »Es geht nicht um Geld oder Medikamente«, sagte Anselmo. »Es geht darum, dass Alfredo Bomba eine unheilbare Krankheit hat. Er hat einen Tumor in der Leber. Da du genauso wenig weißt wie er, was eine Leber ist, versuche ich gar nicht erst, es zu erklären. Der Tumor hat sich bereits in seinem ganzen Körper ausgebreitet. Wir können nichts tun, um sein Leben zu retten. Wir können seine Schmerzen lindern. Nichts weiter.« Nelio saß schweigend da. Es war, als hätten die Worte des Arztes Anselmo einen Teil von Alfredo Bombas Schmerzen auf seinen eigenen Bauch übertragen. Er konnte den Gedanken nicht ertragen, dass Alfredo Bomba sterben würde. Trotzdem wusste er, es war die Wahrheit. »Wie lange muss er im Krankenhaus bleiben?«, fragte Nelio. »Er kann hier bleiben, bis er stirbt. Du kannst ihn aber auch gleich mitnehmen. Mit Hilfe der Medikamente werden die Schmerzen fast völlig verschwinden.« Nelio stand auf. »Er kommt mit uns«, sagte er. »Seine letzte Zeit soll die beste werden, die er je erlebt hat.« Sie verließen das Krankenhaus. Nelio hatte eine Papiertüte mit Tabletten bekommen, die er Alfredo Bomba geben sollte, wenn er Schmerzen bekam. Nelio hatte ihn gefragt, ob er im Handwagen auf die Straße zurückgebracht werden wollte, aber Alfredo Bomba hatte Nein gesagt. Sie gingen auf der schattigen Seite der Straße die steilen Hänge hinunter. »Ich weiß, dass ich sterben werde«, sagte Alfredo Bomba plötzlich. »Du wirst nicht sterben«, entgegnete Nelio. »Ich habe Medizin in der Tasche.« »Trotzdem weiß ich, dass ich sterben werde«, sagte Alfredo Bomba nach einer Weile. »Hörst du nicht, was ich sage?«, sagte Nelio wütend. Schweigend gingen sie weiter. Später an diesem Tag, als Alfredo Bomba schlief, rief Nelio die anderen zusammen und berichtete, was der Arzt ihm erklärt hatte. »Er soll sich wünschen dürfen, was er will«, sagte Nelio. »Was es auch ist, wir werden es ihm geben.« An diesem Abend ging Nelio nicht zu seinem Standbild, um im Bauch des Pferdes zu schlafen. Sie zündeten an der Rückseite der Tankstelle ein Feuer an. Alle hatten sich aufs Äußerste angestrengt, während des Tages so viel Geld zusammenzubringen, dass es für ein Festmahl über dem offenen Feuer reichte. Alfredo Bomba saß in eine Decke gehüllt dicht am Feuer, denn er hatte Schüttelfrost. Nelio hatte ihm eine Tablette gegeben. Die Schmerzen waren weg, aber von dem Essen, das sie für ihn zubereitet hatten, konnte er nur kosten. Bestimmt wirst du bald wieder gesund, sagte Nelio. Aber bis dahin will ich, dass du dir wünschst, was du willst. Alfredo Bomba schien nicht zu verstehen, was Nelio gesagt hatte. Was ich will? Sagte er langsam. Was du willst. Ich habe noch nie von einem Menschen gehört, der sich gewünscht hat, was er wollte, und es dann bekommen hat. Dann wirst du der Erste sein, sagte Nelio. Lange sann Alfredo Bomba schweigend über das nach, was Nelio gesagt hatte. Nascimento und Mandioca verschwanden ab und zu, um mehr Holz herbeizuschaffen und das Feuer am Leben zu erhalten. Dann sprach Alfredo Bomba: Ich erinnere mich, dass meine Mutter mir etwas sehr Merkwürdiges erzählt hat, als ich klein war. Sie sagte, es sei wahr. Aber ich habe immer gedacht, es sei nur ein Märchen, so eins, das man den Kindern erzählt. Aber ich habe nie vergessen, was sie sagte. Vielleicht sollte ich jetzt versuchen, herauszufinden, ob es wahr ist oder nicht. Es würde einen Ort geben, an dem Lebende und Tote sich begegnen. Es wäre ein großer Garten, durch den ein Fluss strömte. Mitten in dem Fluss läge eine Insel aus lauter Sand. Hätte man diese Insel einmal besucht, würde man in seinem ganzen Leben nie mehr Angst vor irgendetwas haben. Wenn es nun so ist, dass ich mir wünschen kann, was ich will, wünsche ich mir, dass ich dahin komme. Ja, sagte Nelio, als Alfredo Bomba verstummt war. Ich habe von diesem Fluss gehört, mit einer länglichen Insel aus Sand. Ich habe auch gehört, dass es dort eine Art singende Echsen gibt. Aber es kann sein, dass ich mich täusche. Ich glaube, du hast recht. Du solltest diesen Ort besuchen. Glaubst du, dass es möglich ist? Fragte Alfredo Bomba. Ja, sagte Nelio. Ich glaube, dass es möglich ist. Alfredo Bomba kroch ganz nah am Feuer unter seiner Decke zusammen und schlief ein. »Wir werden also eine Reise machen«, sagte Nelio später. »Wir werden viel Geld brauchen, und wir müssen herausfinden, wo dieser Ort liegt. Wir haben auch nicht mehr viel Zeit, bevor Alfredo Bomba zu krank wird, um auf die Reise zu gehen.« Sie machten sich für die Nacht fertig. Nascimento kroch in seinen Pappkarton und zog den Deckel zu. Nelio rollte sich neben Alfredo Bomba zusammen. Er dachte, dass es eine sehr große Verantwortung war, die er jetzt übernommen hatte. Alfredo Bomba rechnete damit, zu bekommen, was er sich gewünscht hatte. Niemand hatte das Recht, einen sterbenden Menschen zu enttäuschen. Am nächsten Abend versammelte Nelio das Rudel um sich. Er wartete, bis Alfredo Bomba eingeschlafen war, bevor er zu reden anfing. »Alfredo Bomba will die Insel besuchen, auf der die Angst den Menschen verlässt. Unser erstes Problem ist, dass wir nicht hinfinden. Unser zweites Problem ist, auch wenn wir hinfinden würden, hätten wir kein Geld für die Reise.« »Es gibt keine solche Insel«, sagte Nascimento. »Vielleicht nicht«, antwortete Nelio nachdenklich. »Aber das ist kein wirkliches Problem.« Er merkte, dass sie ihn verwundert anschauten. Was meinte er damit? Abwehrend hob Nelio die Hand. Fürs Erste wünschte er keine weiteren Fragen. Irgendwo in seinem Kopf wurde ein Plan geboren. Er hatte einen unbekannten Pfad in seinem Kopf entdeckt, dem er jetzt zu folgen begann, und der ihm die Antwort auf die Frage geben würde, wie sie Alfredo Bombas Wunsch erfüllen sollten. Er stand auf, ging an der Tankstelle vorbei auf die Straße und spähte hinüber zur anderen Seite, wo die Bäckerei und das Theater lagen. Eine von Donna Esmeraldas Vorstellungen war gerade zu Ende. Die Zuschauer strömten heraus und zerstreuten sich in verschiedene Richtungen in der Dunkelheit. Die Wächter sperrten die Türen zu, die Lampen über dem Eingang erloschen, eine nach der anderen. Er sah mit nach innen gerichtetem Blick und wusste jetzt, wie er die Reise zu der Insel bewerkstelligen könnte, die in einem unbekannten Teil der Welt lag, oder gar in einer Welt, die es eigentlich nicht gab. Er kehrte zurück zu dem wartenden Rudel. Alfredo Bomba schlief. »Ich habe die Insel gefunden«, sagte er. »Sie liegt so nah, dass wir kein Geld brauchen, um unsere Reise zu machen.« »Wo?« fragte Nascimento. »Gegenüber auf der anderen Straßenseite«, sagte Nelio. »Sie liegt da, wo Donna Esmeralda ihr Theater hat. In der Nacht steht das Theater leer. Die Bühne ist verlassen, solange die Schauspieler schlafen. Was es nicht gibt, muss man selber fabrizieren. Auch eine Insel, von der niemand weiß, wo sie liegt, kann man fabrizieren. Auch einen Traum kann man aus seinem Kopf holen und zu einem Gegenstand formen. Heute Nacht, wenn die Wachen vor dem Theater eingeschlafen sind, werden wir durch das zerbrochene Fenster an der Rückseite klettern, wo Donna Esmeralda ihren Kostümvorrat hat. Dann machen wir Licht auf der Bühne und wir fangen an, ein Stück zu proben, das von Alfredo Bombas Besuch auf der Insel handelt, von der seine Mutter ihm erzählt hat. »Keiner von uns weiß, wie man das macht«, sagte Mandioca. »Dann müssen wir es lernen«, erwiderte Nelio. »Einige von den Wächtern vor dem Theater tragen Waffen«, sagte Nascimento. »Wir werden leise sein«, entgegnete Nelio. Noch am selben Abend, kurz nach Mitternacht, als die Wächter vor dem Eingang des Theaters eingeschlafen waren, schlichen sie zur Rückseite und kletterten durch das zerbrochene Fenster in den Kostümfundus. Tristezza hatte die Aufgabe bekommen, bei Alfredo Bomba zu bleiben, weil er ohnehin nie lernen würde, Sätze zu sprechen und sich in einer bestimmten Weise auf der Bühne zu bewegen. Mit Streichhölzern leuchteten sie sich vorwärts und schalteten die starken Scheinwerfer an, die über der Rampe hingen. Die Bühne war ganz leer gewesen. Sie hatten unten im Zuschauerraum gestanden. Da hatte Nelio gedacht, die Bühne gleiche einem offenen Mund, der auf die Nahrung wartete, die sie ihm geben würden. Dann hatten sie angefangen, die Insel zu fabrizieren. Nelio lächelte im Morgengrauen sein müdes Lächeln. In der Ferne, jenseits des Flusses, türmte sich eine Gewitterwand auf. Ich begriff, dass wir uns jetzt dem Ende näherten, sowohl der Geschichte wie seines Lebens. Ich sagte nichts. Ich sah ihn nur an und lächelte. Was gab es eigentlich zu sagen? Dann stand ich auf und ging die Treppe hinunter in die Bäckerei. Die letzte Nacht. Am letzten Tag, an dem Nelio lebte, war die Sonne ganz nah bei meinem Geist. Ich habe nie, weder früher noch später, eine solche Hitze erlebt wie an diesem Tag. Unruhig wanderte ich durch die Straßen, drängte mich in den staubigen Schatten, wo die Menschen vergeblich Linderung suchten. Und zum ersten Mal sah ich die Welt so, wie sie war, die Welt, die Nelio durchschaut hatte, obwohl er noch nicht einmal erwachsen war. Was glaubte ich zu sehen? Ich sah einen Jungen, ein Straßenkind, wütend den Sand peitschen, als strafe er die Erde für sein eigenes Elend. Ich sah einen alten schwarzen Mann nackt neben einer Wasserpumpe stehen und sich waschen. Trotz der Hitze schrubbte er seinen Körper mit gewaltiger Energie, als risse er sich eine ausgediente alte Haut ab. Unter der erbarmungslosen Sonne entdeckte ich das wahre Gesicht der Stadt. Ich sah, wie die Armen gezwungen wurden, ihr Leben roh zu essen. Ihnen blieb keine Zeit, ihr Leben zu gestalten, da sie ständig an der äußersten Bastion des Überlebens kämpfen mussten. Der letzte Tag, an dem Nelio lebte, ist wie eine lange, ausgedehnte Vorstellung von einem Traum, an den ich mich nur bruchstückhaft erinnere. Etwas in meinem Leben ging zu Ende. Ich hatte angefangen, die wirkliche Bedeutung dessen zu verstehen, was Nelio mir erzählt hatte. Vielleicht fürchtete ich mich auch vor dem Unausweichlichen, dass seine Erzählung zu Ende ginge, dass alles offenbart sein würde und er selber an den furchtbaren Wunden in seinem Brustkorb stürbe? Ich dachte, der Tod ist für diese Armen, für Menschen wie Nelio und mich selber das Einzige, was wir vom Leben umsonst bekommen. Ich dachte, dass wir gezwungen würden, das Leben roh zu essen. Und danach wartete der Tod. Erst in der Abenddämmerung kehrte ich in die Bäckerei zurück. In dem Moment, als ich durch die Tür der Bäckerei trat, fiel mir ein, dass ich vergessen hatte, bei Frau Movolene Kräuter zu kaufen. Aber es war mir egal. Ich wusste, jetzt war es ohnehin zu spät. Ich backte mein Brot und betrachtete abwesend Merias schönen Körper, der durch ihr dünnes Kleid schimmerte. Der Abend hatte Abkühlung vom Meer gebracht. Rings um mich ruhte die Stadt, um einen Morgen mit einer ebenso gnadenlosen Sonne zu ertragen. Als ich aufs Dach kam, sah ich, dass Nelio sehr blass war. Ich befühlte seine Stirn. Er hatte Fieber. Die Augen waren blank und zeigten den abwesenden Ausdruck, den ich bereits an ihm kannte. Trotzdem lächelte er mir zu.
»Der Tag war sehr heiß«, sagte er mit leiser, brüchiger Stimme.
Ich gab ihm Wasser zu trinken. In seine Tasse schüttete ich die letzten Reste von Frau Movolenes Kräutern. Wieder hörte man die Frau, die in der Nacht den morgigen Tag vorbereitete. Ihr Stock stieß den Mais, und sie sang.
»Alles hat ein Ende«, sagte Nelio. »Alles hat ein Ende, und alles fängt wieder von vorn an.«
Er hob seine sehr magere Hand und deutete hinauf zu den Sternen, die in dieser Nacht sehr klar und nah waren. Der Himmel hatte sich aufs Dach niedergesenkt, um Nelios Ruheraum kleiner zu machen.
»Mein Vater war ein sehr kluger Mann«, sagte Nelio. »Er lehrte mich, zu den Sternen aufzuschauen, wenn das Leben schwer war. Wenn ich den Blick dann wieder auf die Erde senkte, war das, was eben noch übermächtig war, auf einmal klein und einfach.«
Ich gab ihm wieder Wasser zu trinken. Danach fühlte ich seinen Puls, der schnell und ungleichmäßig war. Die gestundete Zeit näherte sich ihrem Ende. Nelio sah mich schweigend an. Seine Erzählung hatte schon angefangen, obwohl sie erst wie ein Glimmen in seinen müden Augen war. Aber noch immer hatte er offenbar nicht die geringste Furcht vor dem, was ihn erwartete. Er war vollkommen ruhig. Dann begann Nelio wieder mit seiner Erzählung. Zum letzten Mal. Ich wusste, jetzt, in dieser Nacht, würde sie an ihr Ende kommen. Er berichtete, wie sie im Licht der Scheinwerfer die leere Bühne betreten hatten. Die Schatten in den Kulissen hatten murmelnd ihre Anwesenheit begleitet. Die Bühne atmete. Alles, was sich im Laufe der Jahre dort abgespielt hatte, schien wieder zum Leben erwacht. Sie befanden sich in einem chaotischen Universum von Stücken, Dialogen, Auftritten und Abgängen. Es war ein magischer Augenblick. Nelio hatte das Rudel um sich geschart, genau in der Mitte der Bühne. Er hatte gemerkt, dass sie Angst hatten, dass sie die Gegenwart aller Ereignisse spürten, die früher hier stattgefunden hatten und jetzt wieder erstanden waren. Zunächst hatten sie das Theater durchstöbert, auf der Suche nach brauchbaren Requisiten, ausrangierten Versatzstücken, alter Bühnenbilder, Kostümen und Perücken. Nelio gab strenge Anweisungen, nichts ohne seine Erlaubnis anzufassen und alles, was sie benutzten, danach wieder an den gleichen Platz zurückzubringen. Diese, die erste Nacht, wurde zu einem langen Spiel, wobei Nelio von dem Platz aus, den er in der Mitte des Bühnenbodens eingenommen hatte, die anderen aus den Kulissen auftauchen sah, verkleidet bis zur Unkenntlichkeit. Gelegentlich hatte er sie zur Ruhe mahnen müssen, wenn sie vergaßen, dass sie sich unerlaubt im Theater aufhielten. Er erinnerte sich, das Nascimento vor den bewaffneten Wächtern gewarnt hatte, die sich draußen auf der Straße befanden. Er sah, wie sie sich in kindlicher, hemmungsloser Begeisterung verkleideten. Immer wenn einer von ihnen die Bühne in einem neuen Kostüm betrat, erfuhr die gesamte Szene eine vollständige Veränderung. Beccardo trat ins Licht, angetan mit einem glänzenden Frack aus roter Seide. An den Füßen hatte er weiße Schuhe, und er bewegte sich über die Bühne, als hätte er bereits beim Warten in den Kulissen die Kunst gelernt, wie man die Schwerkraft besiegt. Gleich darauf erschien Nascimento im Scheinwerferlicht, verwandelt in einen Gott oder vielleicht in eine bisher unbekannte Blume. Er begann einen zusammenhanglosen Text zu leiern, während er sich würdevoll im Kreis um Nelio herum bewegte. Mandioca kleidete sich in verschiedene Tierkostüme und kreierte Tiere, die kein Mensch zuvor erblickt hatte. Mit dem Hinterteil eines Krokodils, den Beinen einer Ratte, dem Brustkorb eines Insekts und dem Kopf des Zebras kroch er über den Bühnenboden und stieß Laute aus, wie Nelio sie noch nie gehört hatte. Während er diese wechselnde, traumhafte Parade betrachtete, mit immer wieder überraschenden Wendungen und Auftritten begann sich das Stück langsam in seinem Kopf zu formen. Er stellte sich die Reise vor, den Moment, in dem sie am Fluss standen und die Insel im Dunst ahnten, die Überfahrt und schließlich die Ankunft. Ihm wurde klar, dass es nichts weniger war als ein Paradies, das sie zu schaffen versuchen mussten. Da es das Paradies nicht gab, musste er sich vorstellen, wie es in Alfredo Bombas Welt aussah. In seinem Gedächtnis notierte er alles, was er gesehen hatte. Als er ahnte, dass der Morgen nahte, rief er sie zusammen und sagte, sie müssten alles genau so hinterlassen, wie es war. Alle Spuren verwischen und genauso unmerklich aus dem Theater verschwinden, wie sie gekommen waren. Morgen fangen wir mit den Proben an, schloss er. 3 Nächte lang werden wir uns vorbereiten. In der 4. Nacht werden wir unsere Reise zusammen mit Alfredo Bomba machen. Als sie in die Morgendämmerung hinauskamen und zu der Stelle zurückkehrten, wo Tristeza mit Alfredo Bomba wartete, erkannte Nelio sofort, dass sich sein Zustand zusehends verschlimmerte. Einen Moment lang fürchtete er, Alfredo Bomba würde nicht mehr lange genug leben, dass sie ihm ihre Vorstellung zeigen konnten. Er gebot den anderen, still zu sein und keinen Lärm zu machen, damit sie den Kranken nicht störten. Dann setzte er sich zu Alfredo Bomba und sprach lange mit ihm. »Wir werden die Reise machen«, sagte Nelio. »Wir werden dich den ganzen Weg tragen. Die Reise wird nicht lang sein.« Alfredo Bomba schien nicht ganz überzeugt von Nelios Worten, aber er war zu müde, um Einwände zu erheben. Nelio gab ihm eine von den Tabletten aus der Papiertüte. Die Hitze dauerte an, und es befand sich immer jemand neben Alfredo Bombas Kopf und fächelte ihm mit einem Stück von einem alten Regenschirm Luft zu. Kurz nach Mitternacht, als sich die Wächter auf die Treppe des Theaters gesetzt hatten und Karten spielten, krochen sie wieder durch das zerbrochene Fenster an der Rückseite des Gebäudes. In dieser Nacht begannen sie, ihr Stück zu probieren. Nelio scharte sie auf der Bühne um sich. »Ich will ein Monster spielen«, sagte Nascimento. »Du darfst ein Monster spielen«, sagte Nelio, »aber nur, wenn du mich nicht unterbrichst, bis ich ausgeredet habe. Das Wichtigste für uns ist, Alfredo Bomba vergessen zu machen, dass er krank ist und wo er sich befindet. Dann können wir ihn bringen, wohin wir wollen. Außerdem werden wir warten, bis er eingeschlafen ist. Erst dann tragen wir ihn hinein. Wenn er die Augen aufschlägt, wird er glauben, er träumt. Es wird schwierig, ihn schlafend durch das kaputte Fenster zu bringen«, sagte Beccardo bekümmert. »Es gibt eine Tür an der Rückseite«, sagte Nelio. »In der Nacht, bevor wir unser Stück aufführen werden, sperren wir das Schloss auf.« Dann begannen sie mit den Proben für die Reise zu der Insel, von der Alfredo Bombas Mutter ihm einmal erzählt hatte. Sie versuchten, einen Traum zu schaffen, der die gleiche Kraft hatte wie die Wirklichkeit. Die ganze Zeit fühlte Nelio sich unsicher. Es kam ihm vor, als tastete er sich in einem dunklen Raum vorwärts. Oft musste er böse werden, weil die anderen nicht taten, was er sagte, oder zu viel Lärm machten. Schon bald stellte er fest, dass Nascimento und Mandioca als Schauspieler nahezu unbrauchbar waren. Nascimento hatte einen Monsterkopf gefunden, den er nicht mehr ablegen wollte, obwohl er sich absolut nicht merken konnte, wann er auf der Bühne stehen sollte, was er zu tun oder zu sagen hatte. Schließlich verlor Nelio die Geduld und wies ihn an, sich in ein Stück blauen Stoff zu hüllen und das Meer darzustellen. »Was soll ich sagen?« fragte Nascimento. »Das Meer spricht nicht«, antwortete Nelio. »Das Meer ist unendlich. Es schaukelt oder liegt still da. Du sollst nichts sagen, denn das Meer spricht nicht.« »Das klingt nach einer sehr langweiligen Rolle«, wendete Nascimento ein. »Aber wichtig«, entgegnete Nelio, »wenn du weiter widersprichst, darfst du überhaupt nicht mitmachen.« Wer, wie sich zeigte, das Talent besaß, sich mit der größten Selbstverständlichkeit auf der Bühne zu bewegen, war Peccado. Außerdem merkte er sich auf Anhieb alles, was Nelio ihm sagte. Er betrat die Bühne im richtigen Moment und sprach die Worte, die Nelio hören wollte. Nelio selbst würde die Beleuchtung übernehmen, die Scheinwerfer bedienen und je nach Bedarf verschiedene Farben einsetzen. Obwohl sie sehr müde waren, trieb er sie an. Wenn sie dann morgens aus dem Theater kamen, bleich und käsig, sahen sie, dass Alfredo Bomba immer tiefer in seine Krankheit hineinglitt und dass es jetzt sehr schnell dem Ende zuging. Die Zeit, die ihnen blieb, war nicht lang.